Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Debakel, Demontage, ich glaube, diese Begriffe bringen das, was gestern Abend in Paris aus Sicht des THW Kiel passiert ist, am besten auf den Punkt. Mit sage und schreibe 24-42 verlor der deutsche Rekordmeister bei PSG und man muss schon weit in den Geschichtsbüchern zurückblättern, um eine ähnliche Pleite der Kieler zu finden. Im Dezember 2006 war der THW Kiel mal mit 24-39 in Magdeburg unter die Räder gekommen. Lang ist es her. Wie konnte es denn aktuell dazu in Paris kommen, Sebastian Mühlenhof?
Ja, also das war wirklich ein ganz großes Debakel, muss man ganz klar nennen. Die Abwehr war löchrig wie ein Schweizer Käse und die Angriffserfolgsquote war wirklich ganz schwach. Sie hatten nur 36% der Erfolgsquote in den ersten 30 Minuten und das ist viel, viel zu wenig aus Seiten der Kieler. Da kannst du gegen eine Top-Mannschaft, wie es Paris nun mal ist, einfach nicht gegen bestehen, zumal sie auch nicht ihre Top-Spieler geschont haben, was man ja eigentlich denken kann. Beides war vorher klar, auf welchem Platz sie stehen werden. Paris Zweiter, Kiel Fünfter. Aber die Pariser hatten richtig Lust, Handball zu spielen und haben die Kieler mal so richtig auseinandergenommen. Also das war wirklich, ja, erstaunlich schwach, muss man ganz klar sagen. Letzte Woche spielt Kiel noch unentschieden zu Hause gegen Barcelona, den Gruppenersten dieser Gruppe. Ja, und dann sowas gegen den Zweiten. Also Paris mit Sicherheit keine schlechte Mannschaft, auf keinen Fall. Aber dass die THW sich so vorführen lässt ja auch teilweise, Bälle weggeworfen, sind immer wieder an Thierry Omeyer gescheitert und haben viele Tempo-Gegenstöße kassiert und auch somit viel zu viel einfache Tore kassiert. Sie haben ihre Torhüter alleine gelassen, weder Landin noch Wolf konnten dort entsprechend Bälle halten, weil wenn du immer alleine gegen den Spieler stehst, dann ist der Torhüter, da fällt dir auch keine Mittel mehr ein. Bei Seiten der Kieler war noch bester Werfer Wuye mit insgesamt 5 Treffern, während bei den Parisern Nikola Karabatic mit 7 und auch Uwe Gänzer mit 7 Treffern besser Werfer waren. Und ja, also da musste THW, das muss sie ganz schnell abhaken, weil so ein Spiel sollen sie bitte nie wieder zeigen, die Saison, weil dann ist für sie alles vorbei. Also das war wirklich überraschend schwach, da habe ich gar nicht mit gerechnet.
In der Tabelle hatte das ja jetzt keine großen Auswirkungen. PSG war bereits Zweiter in der Gruppe A der Champions League und Kiel stand als Fünfter fest und damit stand auch schon im Vorfeld fest, dass Kiel jetzt in der Champions League als nächstes auf die Rhein-Neckar-Löwen treffen wird. Also das deutsch-deutsche Duell dann im Achtelfinale. Wenn man sich jetzt mal das Debakel da von gestern anguckt, dann kann man eigentlich nur sagen, oh Gott, für die Kieler gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da muss ein ganz anderer Auftritt hin.
Da muss ein ganz anderer Auftritt her. Also die Löwen, die sind da auch konsequent. Die haben natürlich mit Gucci und Valo Sigurdsson jemanden, der die Tempo-Gegenstöße läuft wie kaum ein anderer. Wirklich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr sicher dann, wenn er frei vom Torhüter ist. Und da muss die Leistungssteigerung einfach herkommen. Sie hatten ja eigentlich bei dem Spiel gegen Barcelona, habe ich gedacht, okay, diese kleine Schwächephase, die sie im Februar hatten, haben sie eigentlich ausgemerzt. Aber sie sind wieder in alte Trott zurückgefallen und haben sich da wirklich sehr, sehr vorführen lassen. Natürlich ist so, die Löwen sind im Moment auch nicht ganz sattelfest, sie haben auch einige Probleme in der Abwehr, aber wenn du sowas gegen den Rhein-Neckar-Löwen zeigst, da scheidest du einfach im Achtelfinale aus und ich denke, das will weder Kiel, beziehungsweise weder Gislason noch die Spieler, dass es schon so früh Schluss ist, weil sie wollen eigentlich noch ein bisschen weiterkommen. Final Four, denke ich, wird es nicht für reichen, aber in der Achtelfinale ausscheiden, ich denke, das ist nicht Ziel der Kieler, aber wenn sie so spielen, ist es ganz schnell vorbei für sie.
Flensburg hat auch verloren in der Champions League am Wochenende gegen Telekom Veszprém, also das neue Team von Trainer Lubomir Vranjes mit 28-34.
Und nicht nur Lubomir Vranjes wird dorthin gehen, sogar auch Curtin Mahé 2018. Sein Vertrag läuft dort aus und wird dann ja Lubomir Vranjes ein Jahr später folgen. Und die Flensburger haben das sehr, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit, haben sehr, sehr gut mithalten können. Es war eine sehr, sehr ausgeglichene Partie auf beiden Seiten. Beide gute Abwehr hingestellt, aber auch sehr, sehr souverän im Angriff. Immer wieder irgendwie Lösungen gefunden. Und die Flensburger haben in der zweiten Halbzeit gerade im Angriff so ein bisschen den Faden verloren. Er konnte noch 10 Tore werfen, haben einige Bälle weggeworfen, hatten technische Fehler vorne im Angriff und wirkt nicht mal so souverän und kam vor allem nicht mit der 3-2-1-Deckung klar, die dann in der zweiten Halbzeit kam von den Veszprémern. Natürlich konnte noch mal rankommen, als sich Lubomir darauf eingestellt hat, Leute, eben so müsste es darauf angehen. Aber sie konnten dann gerade so in den letzten 15 Minuten, wo sie dann mit 3 Toren hinten lagen, ist es dann ganz, ganz schwierig, in der Halle mit sehr, sehr euphorischen Fans dann nochmal zurückzukommen. Sie haben es versucht, aber sie konnten einfach nicht mehr rankommen, weil einfach die Defensive, der Wäschmann zu stark waren, sie konnten einfach keine Lösung finden und mussten somit das Spiel abgeben. Ist natürlich für sie sehr, sehr schade, weil sie so nicht Dritter werden konnten, sondern jetzt insgesamt Vierter geworden sind. Beste Werfer auf ihrer Seite war Hagel Kleinloff und Rasmus Lauge Schmidt, während bei den Wäschmann mit Momi Ilic 9 Treffern der beste Werfer war. Und jetzt muss Flensburg gegen Brest spielen, erst in Brest und dann zu Hause. Das ist keine einfache Aufgabe für sie. Brest ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Wir haben es diese Saison schon gesehen, haben hier unter anderem die Kielce, also den aktuellen Champions-League-Sieger, besiegen können. Und deswegen müssen die alles aufbieten, müssen vor allen Dingen zu Hause das Spiel gewinnen. In Brest ist es wirklich sehr, sehr unangenehm zu spielen. Da müssen sie gucken, dass sie sich dort irgendwie eine gute Ausgangsposition sichern können, sodass sie das Spiel zu Hause entscheiden können.
Dann gucken wir auf die Bundesliga und gucken auf das, was die Rhein-Neckar-Löwen am Wochenende dort geleistet haben. Die hatten es mit der GWD Minden zu tun, haben am Ende mit 26-20 gewonnen, aber das Ergebnis täuscht darüber hinweg, dass es deutlich mehr Mühe bedeutete für die Rhein-Neckar-Löwen, diesen Sieg einzufahren, als das Ergebnis am letzten Ende sagt.
Genau, das ist also wirklich so, die Löwen haben ein bisschen eine Schwächephase, ich hatte es schon gerade erwähnt. Insgesamt stand es zur Halbzeit 9-11 aus ihrer Sicht, also sie haben nur 9 Tore geworfen. 11 Gegentreffer kassiert, ist vollkommen okay. Ich denke, gegen Minden kann man das machen. Aber gerade offensiv war das zu wenig. Da konnten sie keine Lösung finden. Gegen einen sehr, sehr guten Torhüter auch. Gary Eilers hatte einige gute Bälle dort gehalten. Und dann in der zweiten Halbzeit merkte man, dass die Löwen irgendwie aufwachten. Sie lagen dann zurück, 9-12, kurz nach der Halbzeit. Das wirkte irgendwie so wie so ein Weckruf. Sie spielten dann viel befreiter auf, fanden Lösungen, haben wirklich die Abwehr der Mitten auseinanderziehen können, die weiterhin aufopferungsvoll gekämpft haben, wirklich alles gegeben haben, aber am Ende dort einfach nicht mehr mithalten konnten. Sie kamen immer wieder ran, auf 22-20 dann, Chance dann für die Löwen. Aber dann haben sie da von da an den Sack zugemacht, 4 Tore in Folge geworfen, sodass sie das Spiel für sich entscheiden konnten. Auf Seiten der Löwen war Gucci Wallo Sigurdsson von mir stehend angesprochen, bester Werfer, insgesamt 11 Treffer und auch 11 von 11, also keinen einzigen Ball daneben geworfen. Während auf Seiten der Mintner Christopher Rambo wirklich sehr, sehr gut war, 6 Tore geworfen, hatte zwar auch den einen oder anderen Fehlwurf dabei, 7 Fehlwürfe insgesamt, aber war trotzdem ja ein wichtiger Faktor, gerade im Angriff, während bei den Torhütern das relativ ausgeglichen dann war. Appelgren kam in der zweiten Halbzeit viel, viel besser rein und konnte so entscheidend Beitrag dazu leisten, dass die Löwen am Endeffekt doch gewinnen konnten.
Also damit also die Rhein-Neckar-Löwen siegreich als einziges des Dreier-Spitzen-Trios dort in der Handball-Bundesliga. Wir schauen noch auf weitere Ergebnisse vom Wochenende von der HBL oder in der HBL. Wetzlar gegen Burgdorf 34-30.
Genau, dort gab es auch so ein bisschen 2 verschiedene Halbzeiten. Hannover hat gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gespielt. Sie konnten mit 16-14 in Führung gehen. Aber dann kam Wetzlar ein bisschen besser rein, konnten gerade im Angriff viel besser spielen, ruhiger spielen, sich ihre Chancen auch wirklich dann auch suchen und konnten dann ja in Führung gehen, gingen dann mit 23-21 in Führung. Da hatte dann die Hannover in der Phase kleinere Probleme, auch durch eine oder andere Unterzahlsituation, haben sie sich entsprechend schwer gemacht, dort immer wieder ranzukommen. Und sie hatten immer wieder die Chance, auf ein Tor ranzukommen, dann als die zweite Vorführung da war. Aber sie haben die Chance dann nicht genutzt, auf einen Tor ranzukommen, sondern haben den Ball immer dann vergeben oder einen technischen Fehler dort gehabt, sodass dass die Wetzler immer auf 3 Tore wegziehen konnten und dass sie dann nur wieder auf 2 Tore rankommen konnten. Und im Endeffekt hat sich die HSG Wetzlar den Sieg verdient. Sie hatten auch einfach den besseren Torhüter in Benjamin Buric, das muss man ganz klar so sagen. Insgesamt 12 Paraden gehabt, eine Quote von 36%. Das ist sehr, sehr gut, muss man ganz klar sagen. Und bester Werfer bei den Wetzlarern war Yannick Kuhlbacher zusammen mit Christian Björnsen, jeweils 8 Treffern, während bei Hannover der Europameister Kai Heffner mit 7 Treffern bester Werfer war.
Und dann gucken wir noch auf das Unentschieden von Balingen gegen Coburg. Und da sagte der Manager von Balingen, Strobel, den Punkt beim 24-24, den hätten wir eigentlich gar nicht verdient gehabt.
Ja, da hat er durchaus recht. Also Coburg war eigentlich die bessere Mannschaft. Ich war sehr, sehr überrascht, muss ich zugeben, wie gut Coburg doch gespielt hat. Sie konnten wirklich sehr, sehr gut spielen, konnten immer wieder in Führung gehen. Hat natürlich in Jan Kuhlhaneck so einen sehr, sehr guten Rückhalt dort im Tor gehabt für sich, der viele Bälle gerade in der ersten Halbzeit wegnehmen konnte. Und allein in der ersten Halbzeit insgesamt schon 10 Paraden und konnten damit beitragen, dass die Coburger entsprechend sich davon ein bisschen sich absetzen konnten. Auch in der zweiten Halbzeit konnten sie dann weiterhin in Führung gehen. Baling machte viele technische Fehler, gerade im Angriff, sodass sie einige Bälle dort verloren haben. Und dann stand es dann 15 Minuten vor Schluss, 18-14. Und es sah wirklich sehr, sehr gut aus Sicht der Coburger. Dann haben sie so ein bisschen den Faden verloren im Angriff, sodass sie Balinger immer wieder rankommen konnten. Kriegen dann den Ausgleich in der 57. zum 22:22, gehen trotzdem mit Führung zum 24:23 dann noch und ja, kassieren mit der Schlusssirene dann Ausgleich 24:24 von Yves Gunkel, der gestern im Rang der Spieler war auf Seiten der Balinger. Von den 24 Toren hat er alleine 15 Tore geworfen. Der spricht den Wert dieses Spielers für die Balinger an. Wirklich eine überragende Leistung. Und der letzte Wurf, das war wirklich ein Hammer. Weil man auch sagen muss, also das ist schon, von der Position musste Tolte eigentlich den Ball haben. Aber es war wirklich eine Wucht, die da dort auf ihn zugekommen ist. Und ja, sie haben wirklich ganz, ganz viel Glück gehabt, die Balinger, dass sie das noch den Punkt retten konnten. Weil eigentlich war Coburg besser und hätte sich dort eigentlich den Sieg verdient gehabt. Aber du musst halt bis zur letzten Sekunde kämpfen und das machen die Balinger nun mal. Sie sind die Gallier von der Alp und haben es gestern wieder bewiesen, dass sie sich nicht aufgeben und ja im Endeffekt sich den Punkt ja erkämpft haben, möchte ich es mal nennen.
Und einen ganz wichtigen Punkt, denn der lässt sie jetzt erstmal mit 14 Punkten ein bisschen den Vorsprung auf die Abstiegszone ganz, ganz dezent ausbauen. Ein Punkt ist es dann gerade mal. Aber da kann noch einiges passieren, aber trotzdem war es wichtig. Coburg am Tabellenende mit 9 Punkten und wir gucken noch auf den Bergischen HC. Der hat nämlich mit 24:26 gegen Leipzig verloren.
Ja, das war wirklich sehr, sehr knapp. Leipzig, man merkt, sie haben auswärts so wirklich einige Probleme, dort auch Siege einzufahren. Die Bergische HC, die sind wirklich so seit der Winterpause sind sie voll da. Sie haben den Kampf angenommen. Für sie geht's wirklich um jeden Punkt und sie kämpfen auch gerade gegen die großen Mannschaften, oder vermeintlich größeren Mannschaften, so wie Leipzig es ja im Moment ist. Wirklich sehr, sehr gut. Sie konnten in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut mithalten, haben das Spiel immer offen gehalten, vor allen Dingen durch einen sehr, sehr starken Björkvin Gustafsson, der viele Bälle gehalten hat und so mit seinen Jungs den einen oder anderen Fehler in der Abwehr durchaus ausmerzen konnte. Insgesamt 12 Paraden dort gehabt, 35% gehaltener Bälle. Das ist eine gute Quote für einen Torhüter. Und ja, sie konnten aber das leider nicht so ganz ummünzen dann in eine entsprechende Führung, sondern haben gerade im Angriff den einen oder anderen Fehler drinne gehabt, sodass sie dort ja nicht näher rankommen konnten. Sie haben dann noch Moritz Preuß verloren, ist zwar ganz, ganz, ganz spät, erst in der 60. Minute. Aber muss sagen, aus Sicht vom Bergischen HC ist das sehr, sehr schade gewesen, weil sie eigentlich über das ganze Spiel auf Augenhöhe mit der DHFK Leipzig waren. Aber im Endeffekt haben so ein bisschen so die Kleinigkeiten gefehlt. Sie haben ein bisschen zu viele Fehler im Angriff gemacht, dann auch den einen oder anderen Angriff zu viel zugelassen von den Leipzigern, die Christoph Steinert mit 6 Treffern und Lukas Krischkala mit 6 Treffern jeweils ihre besten Werfer hatten, während auf Seiten des Bergischen HCs mit Christian Hose 5 Treffer dort der beste Werfer war. Und ja, es ist für sie schade, für den Bergischen HC, dass sie dort keine Punkte sammeln konnten, aber sie sehen im Moment wirklich sehr, sehr gut aus, wollen wirklich alles daran setzen, nicht abzusteigen. Und wenn sie so weitermachen, werden sie sich ihre Punkte holen, da bin ich überzeugt von. Und dann müssen die Mannschaften, die über ihnen stehen, müssen sich daran so ein bisschen ja dann orientieren, weil es ist nicht mehr so weit. Bergischer HC ist nur 2 Punkte hinter Lemgo, die aktuell 15. sind. Also das heißt, die Mannschaften dort unten müssen wirklich sehr, sehr aufpassen und auch versuchen, gegen vermeintlich größere Mannschaften wirklich so zu kämpfen, wie es der Bergische HC gestern getan hat.
Und frisch auf Göppingen besiegt Lemgo mit 31:26.
Ja, gerade von mir schon angesprochen, Lemgo konnte nicht gewinnen gegen wirklich sehr, sehr gute Göppinger. In der ersten Halbzeit war es dort auch sehr, sehr ausgeglichen, das muss man sagen. Es fällt auf, dass die Bundesliga doch wirklich ausgeglichen ist in den verschiedenen Bereichen, dass man dort in der ersten Halbzeit durchaus mithalten kann mit den Großen. Aber dann haben sie dann gerade Anfang der zweiten Halbzeit den Faden verloren, die Lemgoer, haben dort dann einen großen Rückstand kassiert. Es ging dann sehr, sehr schnell für sie. Sie standen dann auf einmal 15 Minuten später nach dem 16:13 zur Pause schon auf einmal 21:24 beziehungsweise 25:19. Und da war das Spiel eigentlich schon entschieden für sie. Also da konnten sie nicht mehr rankommen. Sie kamen gerade in der Abwehr in der Phase überhaupt nicht mehr an die Spieler ran. Sie konnten da nichts gegensetzen. Man merkte das auch, dass im Angriff dann noch einige Fehler dazu kamen, wobei die Abwehr der Göppinger dort auch viel, viel besser waren. Sie hatten mit Primož Post auch noch einen sehr guten Rückhalt hinten drin, der den einen oder anderen Spieler, der durchkommen konnte auf Lemgoer Seiten, dort auch entsprechend entschärfen konnte, den einen oder anderen Wurf. Und Göppinger hat sich damit entsprechend ein bisschen absetzen können jetzt von uns. Sie sind ja auch noch unten mit da drinne. Zwar ein bisschen entfernter schon, klar. Aber es ist trotzdem immer noch in Reichweite, da kann noch mit einigen Niederlagen in Folgen mit Sicherheit auch noch unten reinrutschen, aber es wird für sie sehr, sehr wichtig, dass sie zu einem Abstiegskandidaten so ein bisschen die Punkte ausbauen konnte. Sie stehen jetzt mit 19:27 Punkten dort. Und Lemgo muss man sagen, sie haben es versucht, sie haben es gekämpft, aber gerade so die 15 Minuten nach der Halbzeit, die haben einfach den Ausschlag gegeben, dass sie dort keine Punkte mitnehmen konnten.
Und wir bleiben dran am Thema Handball hier natürlich in der Sportshow auf meinsportradio.de. Immer werktags 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr viermal aktuell. Also bei uns die Sportshow ab sofort bei uns im Programm und natürlich als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und auch bei iTunes. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Tim Enzel von der Deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der Deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.